Wir sind in Jesaja, wenn du eine Bibel dabei hast oder dein Handy mit deinem Bibel-App. Jesaja 57 heute, nicht 56, das war an der Reihe. Aber wir springen über 56 direkt zu 57 heute und dann nächste Woche springen wir zurück. Clemens predigt nächste Woche und wollte unbedingt den Kapitel 56 haben. Heute haben wir einen harten Kapitel. Ich verstehe, warum Clemens 56 wollte, nicht 57. Aber das muss manchmal. Müssen wir manchmal was Hartes hören, manchmal was Hartes sagen. Und Gott teilt harte Worte hier aus, richtet seine Worte an den Kindern Israel und es ist notwendig. Es ist sehr notwendig. Die Eltern unter uns kennen das, oder? Es geht nicht ohne. Wir müssen manchmal harte Worte mit unseren Kindern reden. Wie Raimund das gut erklärt hat, es gibt das eine Paar hat ihr Kinder nicht erzogen, sondern, wie hast du das genannt? Laissez-faire, so Elternstil gehabt. Oh, das tut mir weh für die Kinder. Keine Grenzen kennenzulernen. Ah, das ist nicht leicht für die Kinder später. Gott redet hier durch Jesaja und er spricht drei Gruppen von Menschen an in diesem Kapitel. Erstmal spricht er die Nationen an, die nicht-jüdische Völker an, er spricht die Heiden an, dass sie Israel angreifen sollen. Da die Leiter von Israel mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie keinen Schutz für das Volk geben können oder wollen. Und zweitens ließ er den Juden die Leviten, die sich Götzendienst hingegeben haben. Und drittens verspricht er die Demütigen, die Obhut im Gott finden, dass er sie heilen, ihnen Hoffnung geben wird. Steigen wir einfach rein in diesem Abschnitt. Ich sage Abschnitt, weil wir fangen in 56 an, ab Vers 9. Weil da beginnt diesen Abschnitt. Und guck mal, was er sagt. Dann versteht ihr das erste Bild, was ich hatte. Ihr wilden Tiere aus Wald und Feld, kommt und fresst mein Volk. Seine Hirten sind blind, sie sehen nicht die Gefahr. Sie sind wie stumme Hunde, die nicht bellen. Sie liegen, japsen, schlafen gern, aber gefräßig sind diese Hunde. Sie kennen kein Maß und das wollen Hirten sein. Vom Aufpassen halten sie nichts, eigene Geschäften gehen sie nach. Jeder sorgt sich nur um seinen Gewinn. Kommt her, sagt einer, ich hole Wein und dann besaufen wir uns. Und morgen geht es wie heute, da feiern wir noch mehr. Der Gerechte kommt um und niemand macht sich etwas daraus. Die treuen Männer werden weggerafft und niemand kümmert sich darum. Weil die Bosheit herrscht, wird die Gerechte weggerafft. Doch er geht in meinen Frieden ein, wie jeder, der geradeaus geht. Gott benutzt hier einige Metapher. Ich glaube nicht, er meinte tatsächlich, wilde Tiere sollen das Volk fressen. Obwohl ich das Bild schön fand, gut fand, passend fand. Er benutzt einige Metapher, um Menschen und die Situation zu beschreiben. Die wilden Tiere sind die nicht-jüdischen Völker. Und Gott sagt ihnen, er spricht die Heiden an und sagt, komm, zu fressen. Er hetzt praktisch die Völker auf Israel. Weil die Männer, die für Israel fürsorglich da sein sollen, sind mit sich selbst beschäftigt. Sie sind blind. Sie sehen die Gefahr nicht. Sie sind faul und passen nicht auf. Sie sind nur auf ihr eigenes Interesse interessiert. Sie feiern nur Party und laden andere dazu ein. Die Situation für das Volk Israel ist nicht gut. Gott schickt eine Warnung. Wisst ihr, worüber ich gedacht habe, als ich diese Stelle gelesen habe? Unsere Situation in den letzten Monaten, in Corona. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich bin immer noch überzeugt, Dan und ich haben unser Bestes getan, um uns durch diese Zeit zu bringen. Es kann sein, dass wir nicht allen abgedeckt haben, gebe ich persönlich zu. Und ich wollte einfach öffentlich sagen, falls jemand noch Redebedarf hat, ein Wort an uns richten möchte, wir sind immer offen dafür. Wir hören gern. Wir haben eine extraordentliche Situation gehabt und sind immer noch nicht mittendrin, hoffentlich, wie Raimund das gesagt hat, am Ende, aber wenn noch was kommt. Die Zahlen sehen gut aus. Aber was ich merke von vielen, ist ein intensives Verlangen nach Gemeinschaft. Zeit miteinander zu verbringen. Ein Verlangen nach authentischem Lobpreis. Und eine Sehnsucht nach tieferem Glauben. Ich merke das in vielen Menschen, mit denen ich Kontakt habe. Nicht allen. Nicht alle. Aber ich denke, Corona hat viele Menschen zum Nachdenken gebracht. Es war mein Gebet und meine Hoffnung die ganze Zeit, dass Gott dadurch wirkt und was tut in den Herzen der Menschen, in uns auch. Und ich bete, dass wir zusammen weiterhin gehen, dem Herrn entgegen. Unser Ziel bleibt, Jesus Christus ähnlicher zu werden und dazu einander anzuspornen. Das behalten wir sehr nah an uns, an unser Ziel und unser Wunsch als Gemeinde. Am Ende von diesem Abschnitt sehen wir, wie Gott die treue Diener Gottes, kann man das sagen, sterben lässt. Um seinen Frieden zu genießen. Die Bosheit der Menschen und Probleme, die dazu kommen, hat sich der Gerechte nicht mehr zu kümmern. Er ist bei Gott. Und das haben wir letzte Woche in München erlebt, bei dieser Gedenkfeier oder Feier von dem Leben von Rainer Kallus. Irenes Vater, Stefan Kallus' Vater, der früher in der Gemeinde hier war. Wie er Gott so treu gedient hat, aber trotzdem hat er dieses Verlangen, beim Herrn zu sein. Und er hat Frieden jetzt, hat keinen Schmerzen jetzt. Und das tröstet uns und das gibt uns Hoffnung für Menschen, die im Herrn sterben, ob sie alt oder jung sind. Gott spricht aber jetzt in den nächsten Abschnitt seine Kinder, das jüdische Volk an, ab Vers 3, im Kapitel 57. Bisschen klein, könnt ihr das noch lesen? Ja, das Ding ist im Weg, ne? Wenn das geht. Nein.
Unten rechts zum Weiterreiten.
Ja, es springt immer, irgendwie springt es nach unten, aber oh, da. Guck mal, was Gott zu seinen Kindern hier sagt. Doch ihr, ihr Hexenkinder, Brut von Ehebrechern, ihr Hurenböcke, kommt her. Über wen macht ihr euch lustig? Über wen reißt ihr das Maul auf und streckt die Zunge weit heraus? Daher das Bild von der Kette mit dem ausgestreckten Zunge. Verbrecheres und verlogenes Pack. Unter Terebinten werdet ihr brünstig. Hurt unter jedem durchgelaubten Baum und schlachtet euren Kinder unter hängendem Fels unten im Tal. Die Steine im Bachtal sind jetzt euer Los, denn ihnen habt ihr Speis- und Trankopfer gebracht. Und ich glaube, da meint er Steine, die sie aufgestellt haben, um Götzen anzubeten. Meint ihr denn, ich ließe mir das alles gefallen? Auf jedem hohen Berg schlägst du dein Hurenlager auf, du steigst hinauf und feierst Opferfeste. Und hinter Tür und Pfosten bringst du magische Zeichen an, denn von mir hast du dich abgewandt. Für sie hast du dein Lager aufgedeckt, hast es bestiegen und es breit gemacht, hast dir erhandelt, wer mit dir schläft. Du hattest noch Spaß daran und hast deine Blöße beschaut. Zum König zogst du mit kostbarem Öl, verschwindest eine Menge duftender Salben. Übrigens, das Wort König auf Hebräisch ist Melech. Das Wort für einen Götzen damals hieß Moloch. Und viele denken, er redet über Moloch hier und nicht Melech, ein König. Da ist die Meinungen auseinander. Aber in dem Zusammenhang sieht das, wie er Moloch meint. Schicktest deine Boten in die Ferne, stiegst bis zum Totenreich hinab. Du wurdest müde auf deinem weiten Weg, doch sagtest du nicht, es ist umsonst, immer noch fandest du Leben in dir und wurdest deshalb nicht schwach. Sie haben alles getan für die Götzen. Vor wem hast du denn solche Angst, dass du mich betrogen hast, dass du nicht an mich dachtest, es dir nicht zu Herzen nahmst? Nicht wahr, weil ich so lange schwieg, hast du mich nicht mehr gefürchtet. Doch ich werde dir zeigen, was deine Taten wert sind. Dann nützen dir all deine Machwerke nicht. Wenn du dann um Hilfe schreist, soll doch der Haufen von Götzen dich retten. Aber ein Wind weht sie alle davon. Ein Lufthauch trägt sie weg. Wie ich gesagt habe, Gott spricht seine Kinder an, die Juden an hier, die zurück aus der Gefangenschaft gekommen sind. Sie sind wieder in Jerusalem. Sie beten Götzen an. Schauen wir die Probleme an, was er hier anspricht. Ich habe eine Liste daraus gemacht. Sie praktizieren Magie. Hexerei. Und auch kultische Hurerei. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff gibt dafür, aber Prostitution praktisch, um die Götzen zu ehren. Und ein Mann normalerweise kommt, um Sex zu haben mit einer Tempelprostituierte, um diesen Götze zu ehren. Und das heißt, aber das bedeutet, was grundsätzlich gegen was Gott wollte. Sie sind nicht mehr vereint mit Gott im Herzen. Sie sind vereint mit einem Götze. Für Gott ist das wie Ehebruch. Können wir besser verstehen, warum Gott sagt, ich hasse, er benutzt ein starkes Wort, ich hasse das Ehebruch. Nicht nur, weil es zwei Menschen auseinandertreibt und eine Familie auseinanderbringt. Diese Einheit, was sie feiern sollen, ist nicht mehr vorhanden, sondern es geht noch tiefer für Gott rein, in dieser geistlichen Ebene. Es ist ein Sinnbild für seine Beziehung zu uns. Die Ehe, meine ich. Sie machen sich über die Gerechten lustig. Der Glaube an Gott ist doof, praktisch. Sie opfern ihre Kinder und allgemein zu den Götzen unter jedem Baum. Das ist immer noch für mich so schwer vorzustellen, mein Kind zu opfern für eine Götze. Abraham hat das versucht mit seinem Kind und hat Gott ihn gestoppt. Aber das ist auch heute eine Gefahr, unsere Kinder zu opfern. Wovor sollen wir unsere Kinder schützen? Sollen wir unsere Kinder alles erlauben? Selber entscheiden, was sie tun und nicht tun sollen? Ja, für manche Dinge schon. Sie müssen das lernen. Und je älter sie werden, müssen sie mehr Verantwortung übernehmen. Aber einfach in die Welt zu schmeißen und sagen, hier, mach mal. Für mich ist das eine Art Opfer. Sie opfern ihre Kinder zu der Welt. Ich weiß, vor allem ist es nicht möglich. Wir haben auch als Eltern unsere Fehler gemacht mit unseren Kindern. Wir können sie nicht vor allem schützen. Man tut sein Bestes. Eltern brauchen daher Weisheit von Gott, wie sie das tun können. Und auch ihr Kinder beizubringen, wie sie gute Entscheidungen treffen können. Entscheidungen, die Gott ehrt. Sie tun viel, um ihre Götzen anzubeten. Sie reisen langen Wege und so weiter. Sie sind so fest überzeugt davon, dass sie viel auf sich nehmen, schenkt ihr Götze, die Götzen, ihr Vertrauen. Es ist zu leicht, manchmal die Denkweise zu haben, dass das Leben ohne Gott uns erfüllen kann. Wir müssen diesen Sinn entwickeln, sowas zu merken, dass ich Erfüllung finden kann ohne Gott. Diese Empfindlichkeit entwickeln. Ich brauche Gott, um wirklich Erfüllung zu finden. Eine wahre Erfüllung. Vorsicht, wenn Gott nicht ein Teil von Leben, von unserer Heilung, von unserem Weg ist. Sie respektieren Gott, diesen Yahweh, gar nicht. Dann sagt die Schrift, weil er so lange schwieg. Vers 11. Gott ist schweigsam mit seinen Kindern. Sie haben vorgegeben, dass sie durch ihre Werke gerecht sind. Taten ohne Glauben sind genauso fehl am Platz wie Glauben ohne Taten. Und in Vers 13, sie vertrauen die Götzen, aber sie sind nichts. Die Strafe Gottes kommt bald und die Götzen werden ihnen nicht helfen. An ein paar Punkte können wir schon lange kauen. Ich würde gerne hier stoppen, einfach einen Austausch haben, aber vielleicht können wir nachher machen, wenn du einen Gedanken dazu hast. Besonders mit diesem Schweigen von Gott. Und dann spricht Gott zu der dritten Gruppe. Und ich habe das genannt, die reuevolle Person, Mensch. Ab Vers 13c. Doch wer bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land zum Erbe bekommen und wohnen auf meinem heiligen Berg. Schüttet eine Straße auf, band einen Weg, beseitigt jedes Hindernis vor meinem Volk. Denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Namen der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, doch bin ich auch der Zerschlagende nahe, deren Geist niedergeduckt ist, und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenden auf. Denn ich klage nicht für immer an und werde nicht auf Dauer zornig sein. Sonst müsste ihr Atem vor mir vergehen und ihr Geist, den ich erschuf. Zornig war ich wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Habsucht schlug ich mein Volk. Ich wandte mich von ihnen ab und brachte Unheil über sie. Und sie gingen weg, ihren eigenen Weg. Ja, ich sah, welchen Wege mein Volk ging. Dennoch werde ich sie heilen. Ich führe sie, gewähre ihnen Trost. Seinen Trauenden schaffe ich Lob auf den Lippen, Frieden denen, die fern von Jerusalem sind, und Frieden den Nahen, spricht Jahwe. Ich heile mein Volk. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe kommt. Schlamm und Dreck wühlen seine Wellen auf. Für Gottlose gibt es keinen Frieden, spricht mein Gott. Gott verspricht die Rettung für diejenigen, die zu ihm kommen, diejenigen, die um Vergebung bitten, die ein reuevolles Herz hat, die bereit sind, in sich zu kehren, zu sehen, was habe ich hier falsch gemacht, was tue ich hier falsch. Vergib mir. Ich sehe hier einen Gott, der ein großes Ziel hat, sein Volk zu retten, indem er eine Beziehung anbietet. Kommt zu mir, ich bin nah. Ich werde euch vergeben. Ungefähr 80 Jahre später spricht ein anderer Prophet, Jeremia, und er hat Gott zitiert, und es war wahrscheinlich nicht das, was das Volk hören wollte. Nicht das Ganze, insgesamt. Nur wenn man ein paar Worte rausschneidet und dann dabei bleibt, dann das war okay, das höre ich gern, aber nicht alles. Jeremia 29, wir kennen diese Stelle einige sehr gut, aber in dem Zusammenhang ist es ein Versprechen mitten in Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, Verlorenheit. So spricht Yahweh: Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Hört ihr das Schweigen Gottes? Hier? Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Yahweh. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt, zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mir sucht, werdet ihr mich finden. Ich habe an diesen jungen Mann, Christian, gedacht, was Raimund uns davon erzählt. Wenn er mir sucht, werdet nicht vielleicht, könnte sein, irgendwann mal, werdet ihr mich finden. Ich werde euch hören. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Yahweh. Und dann dachte ich, ist kein Wunder, dass das Volk diesen Gott nicht mehr gefürchtet hat, da Gott so lange geschwiegen hat. Meine Frage an uns heute, die berühmte und, ja und, so, was bedeutet das für mich, Frage, können wir eine Lektion für uns heute rausholen aus dieser Geschichte? Es kann sein, dass manchmal denken wir, Gott ist abweisend. Gott schweigt. Das habe ich erlebt. Das kenne ich, dieses Gefühl, diese Gedanke zu haben. Aber gleichzeitig fest überzeugt zu sein, dass Gott am Wirken ist. Dass Gott trotzdem irgendwie nah ist. Und ich habe mich gefragt, wie kann beides wahr sein? Das, was wir gerade in Jeremia 29 gelesen haben, gibt uns den Grund, ganz dick für euch. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Für Gott geht es um eine Beziehung. Eine gesunde Beziehung. Manchmal wartet er auf uns. Manchmal lässt er es zu, dass wir Götzen anbeten. Aber er ist am Wirken. Er hat das Ganze im Rollen gebracht. Ich liebe diese Stelle. Letzte Woche, Susan sagte, Susan liest immer meine Predigt vorher. Die Stelle hast du letzte Woche benutzt. Nein, ich habe Johannes 3,16 letzte Woche benutzt. Und das ist 1. Johannes 3,16. Was Liebe ist. Okay, nicht vergessen, wo wir gerade sind, in Jesaja. Wie viele? 700 plus Jahren vor Christus? Guck mal, was Johannes sagt. Was Liebe ist, Gottes Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat das alles zusammengebracht. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher kannst du schön leben. Daher kannst du tun, was du willst. Jetzt kommt die harte Worte manchmal für uns. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Das wollen wir manchmal nicht hören. Diese wechselseitige Beziehung. Gott hat mir was gegeben. Bin ich bereit, Gott was zurückzugeben? Der Apostel Johannes stellt es klar und deutlich, dass diese Art von Liebe, diese, kann man das so nennen, wechselseitige Liebe, diese hingeben, aber doch was nehmen, Art von Liebe, in der christlichen Gemeinschaft ist der Beweis für das neue Leben. Zeigt, dass wir neu geboren sind. Ein Leben begründet in der Liebe Jesu Christi, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir sind dabei, diese Art von Liebe kennenzulernen oder zu erkennen, anzuerkennen. Genau wie die Christen damals, die Urchristen in den verschiedenen Gemeinden, mit ihren vielen Problemen und Konflikten. Einen Konflikt haben wir gehört im Herrn mal, in Korinth. Wenn einige gekommen sind, haben alles aufgegessen, die späteren Christen, die arbeiten müssen, sind gekommen und dann hat einer schon das Abendmahl genommen, der nicht. Und Die Gemeinschaft hat gelitten. Und das war unwürdig, wie sie die Gemeinschaft erlebt haben. Zwei haben diese Entscheidung letzte Woche getroffen. Haben wir schon gehört, Reza und Noemi. Und sie fangen an zu lernen, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Geistlich ist das schon geschehen, dieses neue Geburt. Aber sie fangen an zu lernen, was Paulus da in 2. Korinther sagt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sehe, es ist alles neu geworden. Das ist eine geistliche Wahrheit, die wir nicht verleugnen dürfen. Wenn die Christen in Korinth keine Hilfe bräuchten, das neue Leben in Christus anzunehmen und auszuleben, weiterzugeben, anderen davon zu erzählen, dann hätte Paulus den Brief nicht geschrieben oder schreiben müssen. Manchmal müssen wir lernen, was uns hindert, die Vergangenheit loszulassen. Manchmal passiert das sofort. Sofort eine neue Denkweise zu haben. Sofort das zu erkennen. Manch anderen benötigen eine Wegweise oder Wegweisung. Sehr sorgliche Gespräche, um diese Vergangenheit zu bewältigen. Zu lernen, was kann ich loslassen? Nein, nein, ja doch. Nein, nein, ja doch. Sie brauchen manchmal jemanden, der ihnen zur Seite steht und hilft. Wir dürfen aber nie vergessen und nie aus den Augen verlieren, was Paulus im Galaterbrief sagt. Er schreibt über ein Ziel und stellt das vor unseren Augen. Guck mal, was er sagt in Galater 2,20. Nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Und mein Gebet ist, dass wir dieses Ziel schon erreicht haben und dass wir das feiern können und einander helfen. Und mein Gebet ist, dass es gibt immer wieder andere, die dieses Ziel vor Augen haben und daran arbeiten noch. Und wir sind dazu da, um ihnen auch Hoffnung zu geben und zu helfen. Beten wir zum Schluss. Herr, ich staune immer wieder in dieser Geschichte, wie du deine Kinder erzogen hast und harte Dinge durchgehen lässt und trotzdem deine Liebe schon so oft und so stark davon gesprochen hast und gezeigt. Danke, dass du immer wieder diese Hoffnung vor unseren Augen hältst und uns schenkst in deinem Wort, dass wir das deutlich sehen und lesen können. Und danke, dass du bei uns bist, wenn wir das nicht sehen. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu begreifen und ergreifen. Und danke, dass du uns Menschen schickst, zu uns in unserem Leben sendest, die uns helfen können. Und Schritt für Schritt mit uns gehen, als wir dieses Ziel erkennen und ausleben. Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht immer und immer wieder über uns leuchten und sei uns gnädig. Wir danken dir dafür, für deine Gnade. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns tief in unserem Herzen dein Frieden. In Jesus beten wir.